Dieses Lied ist ein Gebet. Lasst uns weiter beten. O Herr, wunderbar sind deine Zeugnisse. Darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe den Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. Befestige meine Schritte durch dein Wort. Gib keinem Unrecht Macht über mich. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Ordnung. Und so, Vater, so bitte ich dich jetzt um deine Hilfe, dass du das, was ich sage, dass das wahr sei und treu zu deinem Wort. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Augen unserer Herzen, die die Welt nicht einmal kennt, erleuchtest. Wie Paulus in Epheser 1, Vers 18 schreibt, damit wir die Dinge Gottes erkennen, ja wissen, komm du mit Wahrheit und Kraft zur Ehre deines Namens. Amen. Ich bewundere meine Frau, nicht nur, weil sie singen kann, sondern aus vielen Gründen. Unter anderem deshalb, weil sie gerade dabei ist, mit großer Hingabe und Liebe zum Detail ihr kleines Gartenstück in unserem Innenhof völlig neu zu gestalten und von einem verwucherten Urwaldzustand in eine Oase der Erholung zu verwandeln. Sie hat Ideen entwickelt, Pläne ent- und verworfen, Skizzen gezeichnet, Bücher gelesen, recherchiert, eingekauft, sich Hilfe und Unterstützung gesucht, organisiert, gegraben, geschnitten, gejätet, gepflanzt, umgesetzt, Platten verlegt und so weiter, gemulcht. Sie ist beständig dran geblieben. Bis heute, sie gibt nicht auf. Sie hat einfach Lust zur Gartengestaltung. Es ist ihr ein Herzensanliegen, eine Freude. Sie hat das Ziel vor Augen, einen herrlichen, wunderschönen Garten schon im Herzen, ist begeistert davon. Jetzt brauche ich doch noch mal. Jetzt brauche ich doch noch mal den Knipser. Könnte mir mal jemand den Presenter geben? Jedenfalls zur Einleitung in das Thema Üben Bibel als siebten Teil im Rahmen unserer Predigtreihe Nachfolge Leben vom Meister Lernen. Ja, da schauen wir in die Bibel, die sinnvollerweise auch im Folgenden noch ausgiebig zu Wort kommen soll. Und da schon im Titel ein Schwerpunkt auf die Praxis vorgegeben ist, möchte ich im zweiten Teil auch ein paar praktische Tipps weitergeben, die hoffentlich auch hilfreich sein können. Paulus hatte, Dankeschön, so jetzt gehen wir weiter. Paulus hatte Timotheus in Ephesus die Leitung der von ihm gegründeten Gemeinde übertragen und unterweist ihn in 1. Timotheus 4, Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Nun sofort ein Blick in die Fußnoten meiner Elberfelder Bibelübersetzung, die weisen auf die genauere Bedeutung dieser Verben hier hin. Und zwar steht da im Grunde genommen, übe und sei, übe, könnte man sogar übersetzen mit trainiere, exerziere, mach es weiter und weiter, immer weiter. Übe, sei. Hier geht es um kontinuierliche Übung. Ja, was denn? Wir schauen in den Zusammenhang und sehen sofort, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die gegeben worden ist durch Weissagung mit Handlegung der Ältestenschaft. Ja, sofort drängt sich die Frage auf, was ist denn diese Gnadengabe im Falle von Timotheus? Der weitere Zusammenhang gibt uns Aufschluss. Denn da sagt Paulus weiter vorne, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Hier haben wir die Antwort. Vorlesen, Ermahnen, Lehren. Ganz klar, Timotheus soll das Wort Gottes, also die Schriften des Alten Testaments und die Briefe der Apostel, lesen, vorlesen, weitergeben, erklären, unterweisen. Weshalb vorlesen? Naja, ganz klar, damals gab es noch keine Bibeln. Nicht jedem standen Abschriften der alten Schriften zur Verfügung. Und auch von den Briefen der Apostel hatte die Gemeinde oftmals nur ein einziges Original oder eine Kopie. Und Paulus wiederholt, und jetzt wird es interessant, unten in Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf das Lehren, beharre in diesen Dingen. Warum ist das so zentral? Paulus begründet selbst. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Retten. Was für eine gewaltige Aussage. Das Wort Gottes hat viele wunderbare Auswirkungen, Wirkungen, Entfaltungen, Konsequenzen, alles Mögliche. Ich könnte hier eine lange Liste aufzählen von wunderbaren Wirkungen, die das Wort Gottes in unserem Leben hat. Ich möchte mich hier jetzt nur auf eine einzelne zur Einleitung beschränken. Rettung. Was ist das für eine gewaltige, großartige Auswirkung? Zur Illustration ein Artikel von der Seite reformationscotland.org aus dem Oktober 2022, also noch gar nicht so alt, erzählt uns Folgendes. Die Bibel ist ein mächtiges Werkzeug, um Sünder zur Erlösung zu führen. Wenn der Heilige Geist unsere Herzen öffnet, um die Wahrheit zu empfangen, dann führt das Lesen der Bibel zur Bekehrung. Eine aktuelle britische Studie, die die wichtigsten Einflüsse untersuchte, die dazu führten, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen, kam zu dem Ergebnis, dass neben dem Aufwachsen in einer christlichen Familie einer der größten Einflussfaktoren das Lesen der Bibel war. Tatsächlich ist das Bibellesen für jüngere Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren der größte Einfluss, der Menschen dazu bringt, Jesus nachzufolgen. Die Bibel wurde entworfen und bereitgestellt, um uns die Wahrheiten über Jesus zu lehren, die wir für die Erlösung kennen müssen. Und der Geist sorgt dafür, dass die Predigt und sogar das Lesen des Wortes zur Bekehrung wirksam werden. Wow! Wow! Wir beschäftigen also uns nicht nur mit Literatur, sondern in der Bibel, in dem Wort Gottes, begegnet uns Leben, Kraft, Rettung. Wir begegnen dem Retter persönlich. Ja, leicht gesagt, aber im Alltag, da ist das vielleicht schon etwas schwieriger. Paulus weiß das. So viel zu tun, so viele Menschen, so viele Probleme, so viel Ablenkung. Aber Timotheus sollte nicht aufgeben. Wie kann das funktionieren? Trotz vieler Widerstände von außen und innen, trotz reichlich beschwerlicher Arbeit. Nun, mit der Bibel ist es vielleicht ganz ähnlich wie mit einem Garten. Eugene Peterson, Pastor, Theologe, Bibelübersetzer und Autor, schrieb: Was nicht ernährt wird, wächst nicht. Was nicht gestützt wird, bleibt nicht stehen. Was nicht gepflegt wird, entwickelt sich nicht. Oh, das hört sich aber nach mühsamer Arbeit an. Aber vielleicht kennen wir das auch nur zu gut. Wir empfinden vielleicht manchmal das Bibellesen als Pflichtübung. Es fällt oft hinten runter, wird bestenfalls abgespult, morgens schnell noch die Losung oder den Vers des Tages in der YouVersion-App. Oft bleibt es dann dabei. Beim Thema Üben Bibel erscheint mir ein Aspekt am allerwichtigsten. Bibellesen darf kein weiterer Punkt auf unserer To-Do-Liste sein. Keine lästige Pflichtaufgabe, die wir möglichst schnell abhaken oder gar ignorieren. wir brauchen Veränderung, ein anderes Lesen. Umso erstaunlicher ist der Vorwurf, den Jesus an die Pharisäer richtet, dass sie überhaupt nicht lesen können. Zumindest nicht richtig lesen können. Das heißt, sie konnten das Alte Testament nicht so lesen, dass sie daraus das entnahmen, was die inspirierten Autoren beabsichtigt hatten. Und genau das ist schließlich Lesen, zumindest dann, wenn das Buch, das man liest, ein von Gott inspiriertes Buch ist. Ein solches Lesen, ein solches Buch zu lesen bedeutet, mit den Worten so umzugehen, dass man aus dem Buch auch das herausbekommt, was die Autoren einem vermitteln wollten. Und somit komme ich zu meinem zentralen Text für heute Morgen. Als die Pharisäer sahen, dass Jesus und seine Jünger am Sabbat beim Durchqueren der Felder nebenbei Ähren pflückten, also sozusagen schnell sich einen Snack genehmigten, das Fastfood der Antike sozusagen, beschuldigten sie sie des Gesetzesbruchs. Vers 2. Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Jesus entgegnet in Vers 7 mit einer Gegenanklage und sagt, dass die Pharisäer die Unschuldigen verurteilt haben. Um diese Gegenanklage zu untermauern, macht er ihnen einen Vorwurf, dass sie offenbar die Schrift gar nicht wirklich gelesen haben. Vers 3. Habt ihr nicht gelesen, was David tat? Oder Vers 5. Habt ihr nicht im Gesetz gelesen? Oh, das muss sie unglaublich aufgeregt haben. Jesus, ist das nicht ein bisschen unverschämt? Wie kannst du nur, gerade diese Leute, in Apostelgeschichte 26, Vers 5, erfahren wir doch, dass die Pharisäer die strengste jüdische Fraktion waren. Wie jeder jüdische Junge hatten sie seit dem 5. Lebensjahr die Schriften gelernt, größtenteils sogar auswendig. Pharisäer untersuchten die Schriften permanent, um die Vorschriften so genau wie nur irgend möglich einzuhalten. Darin waren sie Meister. Selbstverständlich hatten sie diese Texte gelesen. Wie konnte er nur auf einen anderen Gedanken kommen? Und Jesus wusste das. Doch er sagt, nun, ihr verhaltet euch so, als hättet ihr sie gar nicht richtig gelesen. Faktisch habt ihr sie nicht wirklich gelesen. Und dann fasst er in Vers 7 zusammen, indem er Hosea 6, Vers 6 zitiert, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Seht ihr nicht, was das bedeutet? Nee. Sie konnten nicht erkennen, was Hosea 6, Vers 6 bedeutet. Sie verhalten sich, als hätten sie es nie gelesen. Dies wiederholt sich in ähnlicher Form mehrfach im in den Evangelien. Matthäus 19 fragen die Pharisäer, ob es erlaubt ist, eine Frau aus der Ehe aus irgendeinem Grund zu entlassen. Und wieder sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen? Matthäus 21 beschweren sich die Schriftgelehrten, dass die Kinder rufen, Hosanna dem Sohn Davids! Und Jesus fragt sie, habt ihr nie Psalm 8 gelesen? Irgendetwas ist offensichtlich furchtbar schiefgelaufen beim Lesen der Bibel durch diese geistlichen Leiter. Sie sind doch die Experten für die Heiligen Schriften und doch behandelt Jesus sie, als hätten sie sie nie gelesen. Denn es besteht ein maßgeblicher Unterschied zwischen buchstäblichem Lesen und dem Erkennen der Bedeutung. Was also ist die Ursache für dieses Problem? Jesus verbindet die Unfähigkeit, das zu sehen, was in der Bibel steht, mit ihrer Unfähigkeit zu sehen, was in ihm ist. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind die von mir Zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Johannes 5, Vers 37 bis 40. Die Pharisäer sind ganz prima darin, ihre geistigen Fähigkeiten für Wettervorhersagen zum Beispiel zu nutzen, aber nicht für geistliche Zwecke. Matthäus 16, Vers 3. Ihr wisst, wie man das Aussehen des Himmels deutet, aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht deuten. Warum? Weil sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sind. Matthäus 16, Vers 4. Böse, ehebrecherische Menschen sind klug darin, die Welt zu ihrem eigenen Nutzen zu managen. Das macht sie blind für die geistliche Realität. Diese Leute sind geistlich und moralisch untreu. Sie reden so, als wäre Gott ihr Ein und Alles, aber sie haben andere Liebhaber nebenbei. Wodurch haben sie die Ehe mit Gott gebrochen? Lukas 16, Vers 14. Wir lesen, die Pharisäer waren geldliebend. Deshalb sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voller Raubgier und Unmäßigkeit. Matthäus 23, 25. Trotz all ihrer äußeren Religiosität waren die Herzen der Pharisäer in diese Welt verliebt. Einer ihrer ehebrecherischen Liebhaber war das Geld. Ein anderer war die Anerkennung und das Lob von Menschen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Matthäus 23, 5. Und Jesus bringt es in Matthäus 15, Vers 8 auf den entscheidenden Punkt. Ihr Herz ist weit entfernt von mir. Hier treffen wir auf den Kern des Problems. Wir brauchen keine oberflächliche Korrektur unserer Verhaltensweisen, sondern eine tiefgreifende Herzensveränderung. Es stellt sich die Frage nach unserer innersten Motivation, nach was sind unsere eigentlichen Prioritäten? Wenn du die Bibel liest, zum Beispiel die Evangelien, und nichts. Bibel zu, Handy an. Dann brauchst du eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Frisch, neu, tiefgehender. Wir brauchen eine Kraft von außen, die in uns wirkt, Jesus in unseren Herzen zu verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Das heißt, er bewirkt, dass Jesus für dich großartig aussieht, einzigartig, prachtvoll, köstlich, wunderschön. Das ist es, was der Geist tut, wenn er Jesus in unserem Herzen verherrlicht. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Ohne den Heiligen Geist ziehen wir unser eigenes Ding durch, verfolgen unsere eigene Agenda, eigene Ziele, eigene Prioritäten. Aber der Heilige Geist zieht unser Herz zu Jesus. Er macht Jesus groß, herrlich, wertvoller, köstlicher als alles andere. Und dann beginnen die anderen Herrlichkeiten, unsere heimlichen Liebhaber, langsam aber sicher zu verblassen. Und wir sagen mit Petrus nur 5 Verse später, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du liest das Wort und erkennst die Herrlichkeit Jesu hier drin, die Schönheit Jesu, die Köstlichkeit seiner Rettung, die kraftvolle Wirkung seiner Rettung in deinem Leben. Und dann erst begreifen wir wirklich, was es heißt. Aus Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit durch Anschauen der Herrlichkeit von Jesus in seinem Wort. Das ist etwas, was für den natürlichen Menschen, für den menschlichen Verstand nicht nachvollziehbar ist. Jesus als so herrlich zu erkennen, wie er wirklich ist, und die Bibel daraufhin so zu lesen, wie sie sich wirklich offenbart, als Ort der Beziehung mit Jesus, das sind übernatürliche Ereignisse. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Im Januar diesen Jahres ist Gundula Rudloff verstorben. Plötzlich und unerwartet. Sie war Pastorin der evangelischen Landeskirche in der Gemeinde in Fahrenwald und wir durften sie ein bisschen kennenlernen durch unsere Einsätze mit unserer Shalom-Band. Ein wunderbarer Mensch. Völlig unerwartet und plötzlich. 57 Jahre. Im letzten Jahr, im Herbst, ist ein lieber Arbeitskollege von mir im Betrieb verstorben. Völlig plötzlich und unerwartet, im Alter von 57 Jahren. Ich selbst habe im Betrieb eine innerbetriebliche Trauerfeier durchgeführt mit vielen Gästen und ich habe im Vorfeld darüber sehr, sehr viel nachgedacht. Das könnt ihr mir glauben. Ich werde dieses Jahr 57. Und ich habe folgenden Schluss gezogen. Wenn ich eines Tages Jesus gegenüberstehe, dann möchte ich ihn kennen. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte hier auf der Erde mein Möglichstes tun, um in dem Moment keine Überraschungen zu erleben. Und wenn ich ihn kennen will, dann schaue ich in ihn selbst hinein, in seine Offenbarung. Jesus ist das Zentrum des Wortes. Ihn kennen zu wollen, das bedeutet vom Geist neu geboren, vom Geist geleitet, hier reinzuschauen. Der Geist wird mich verherrlichen. Der Geist der Wahrheit wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wenn der Heilige Geist durch übernatürliche Veränderung, durch ein Wunder Jesus in unseren Herzen unvergleichlich groß macht und wir ihn kennenlernen, dann wird die Bibel zur Lust des Herzens und zur tiefen Zufriedenstellung. So wie der Psalmist im Psalm 119, Vers 77 schreibt, lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Vers 103, wie süß ist meinem Gaumen dein Wort, mehr als Honig meinem Mund. Ich schmecke es förmlich, wie köstlich und kraftvoll das Wort Gottes ist. Und dann verliert die Bibel jeden Staub der trockenen Pflichterfüllung. Dann wird das Lesen der Bibel zur Gestaltung eines Gartens, den du schon im Herzen siehst. Ein Garten, der Lust macht. Und die Texte, die dir begegnen, werden kostbar, wunderschön und lebensspendend. Aufgrund dieser Herzensveränderung, aus dieser Haltung ermutigt uns Hebräer 12, Vers 1, nun, weil das alles so gut ist und weil der Herr in uns unser Herz verändert und uns die Herrlichkeit Jesu zeigt, deshalb lasst uns diesen Lauf auch weiterlaufen bis zu einem guten Ende. Hebräer 12, Vers 1. Es ist schon manchmal ein Wettlauf. Es ist schon manchmal ein Lauf. Übrigens, in 2 Wochen haben wir Marathon hier wieder vor der Tür. Da haben wir wieder ein anschauliches Beispiel davon. Und ich hatte so das Gefühl, manchmal fühlt sich das Bibellesen etwas an wie ein, mehr so wie ein Hürdenlauf. Und deshalb hier noch schnell ein paar praktische Tipps. Zu Beginn eines Laufs nimmt ein Läufer eine Startposition ein, indem er sich hinkniet und das Haupt neigt. Analog ist es ganz gut, vor dem Loslaufen erstmal zu beten. Gott, hilf mir! Mein Gebet vor jedem Bibellesen. Ich brauche das. Gott, hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir. Heiliger Geist, erfüll mich neu. Zeig mir die Herrlichkeit Gottes. Zeig mir Jesus. Ich möchte Jesus begegnen. Schenk mir Einsicht und Verständnis. Gebet aus Psalm 119, Vers 73. Gib mir Einsicht. Ich will deine Gebote lernen. Jesus selbst hat es so gemacht mit seinen Jüngern. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Jesus öffnete ihnen den Verstand. Das brauchen wir. Ja? Und ich möchte an dieser Stelle den Meister des Wortes Gottes einmal zu Wort kommen lassen. Martin Luther persönlich, der schrieb: Man soll die Heilige Schrift nicht nach unserer Vernunft messen, richten, verstehen und deuten, sondern sie mit Gebet fleißig bedenken und ihr nachtrachten. Auch sind die Anfechtungen und der Satan ein Anlass, dass man sie durch Übung und Erfahrung ein wenig und einigermaßen verstehen lerne. Sonst und ohne das versteht man nimmermehr etwas davon, wenn man sie auch hört und liest. Der Heilige Geist muss da allein Meister und Lehrer sein. Er muss es uns lehren. Und der Jünger oder Schüler schäme sich nicht, von diesem Lehrer zu lernen. Wenn ich angefochten werde, so ergreife ich bald einen Text oder Spruch aus der Bibel, der mir Jesum Christum vorhält, wie er für mich gestorben ist, um davon Trost zu haben. Martin Luther vor 500 Jahren. Großartig. Interessant ist hier, dass Luther das Gebet aus 2 Gründen für den einzig möglichen Start in das Üben der Bibel nennt. Zum einen müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir das Wort Gottes nicht mit unserem Verstand erfassen können. Es lässt sich nicht wirklich verstehen, wenn wir es bloß als weiteres Werk der Literatur verstehen oder behandeln. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Wahrheit Gottes in seinem Wort zu erkennen. Und das geschieht ausschließlich im Gebet. Der 2. Grund für die Notwendigkeit des Gebets hier ist die Vorbereitung auf die schwierigen Situationen des Alltags. Denn darum geht es ja schließlich auch in unserem Leben. Luther verdeutlicht, dass wir im Gebet die Angriffe des Teufels als Gelegenheiten begreifen, in denen das gelesene Wort zur praktischen Anwendung kommen soll. Wenn es hart wird im Leben, dann brauchen wir die Wahrheit und die Zusagen Gottes. Gott will, dass sein Wort ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Dazu müssen wir es kennen, im Alltag anwenden und einsetzen, worauf es ankommt. Manchmal könnte man denken, nun, es ist so viel, boah, es ist so viel, wo soll ich bloß anfangen? Nun, im Grunde ist es völlig egal, wo du startest, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, in den Evangelien, Hauptsache es geht los. Ich persönlich empfehle, einen Plan zu verwenden, das ist meine persönliche Empfehlung. Im Internet gibt es zahlreiche Bibellesepläne, zum Beispiel auf bibleserver.com, der Seite vom ERF, oder auch in diversen Bibel-Apps wie der App der Deutschen Bibelgesellschaft oder der YouVersion. Persönlich nutze ich und empfehle auch den Navigators Bible Reading Plan, der verschiedene Vorteile hat. Ich benutze den in diesem Jahr mit Begeisterung, in einem Jahr durch die Bibel. Man liest 4 Stellen gleichzeitig, also natürlich nacheinander, aber parallel sozusagen. Und es sind nur 25 Tage im Monat darin verplant. Ich bin zum Beispiel in diesem Monat schon 3 Tage hinterher. Das macht überhaupt nichts, versetzt mich überhaupt nicht in Stress, weil ich völlig im Plan bin. Also, das finde ich eine sehr gute Idee. Starten kann man jederzeit, vollkommen egal wann. Das ist aus meiner Sicht eine ganz prima Möglichkeit, wenn man mal das Ziel hat, die Bibel in einem Jahr entspannt durchzulesen. Das geht schon ganz gut. Oder du bestimmst dein eigenes Tempo und markierst nur die gelesenen Kapitel. Ich möchte hier mal wieder ein Beispiel anführen. Dies ist das Beispiel, das meine Frau sich gezeichnet hat zum persönlichen Abzeichnen der Kapitel, markieren. Ich bewundere meine Frau, hatte ich das schon erwähnt? Das ist großartig. So, nun könnte man denken, oh, ich verliere den Überblick, es ist so viel, dann lese ich den einen Tag dies, den anderen Tag das, in der einen Stelle dies, in der anderen Stelle das. Das ist alles so viel. Mein Tipp wäre, wenn es einem daran liegt, den Überblick und eine Struktur zu behalten, zum Beispiel kann man markieren. Wir hatten das eben schon in der Einleitung, ein Beispiel. Ich möchte hier ein Beispiel zeigen, das ist, na, so toll sieht man es nicht. Das ist nämlich meine erste Bibel aus dem Jahr 1986. Und so sieht die denn ungefähr aus, nach mehrmaligem Durchlesen und meinem Farbsystem: gelb für die Verheißungen Gottes, rot für die Weisungen, Gebote und Aufträge Gottes und blau für das Wesen und den Charakter Gottes. Und empfehlenswert ist natürlich dann auch, ein System wirklich durchzuziehen und beizubehalten. Sonst kommt man ein bisschen durcheinander. Ein möglicher Hinweis ist: lies die Bibel im Licht der Heilsgeschichte. Ein ganz wichtiger Hinweis beim Verständnis aller Bibeltexte, die uns begegnen, aus den verschiedenen Epochen und zeitlichen Phasen der Geschichte. Lies im Zusammenhang vor dem Hintergrund der Heilsgeschichte: die Schöpfung, der Sündenfall, die Zeit des Gesetzes, die Erlösung, das neue Leben in Christus, die Zeit der Gemeinde, die Wiederkunft Christi, die neue Schöpfung. Wenn wir alle Texte in diese Phasen einsortieren, ist schon sehr viel geholfen dabei, den Überblick zu behalten. Und wenn man den Königsweg, um selber den Überblick zu behalten, den Königsweg einschlagen wollte, könnte man Folgendes machen. Man könnte sich zum Beispiel Notizen machen. Und auch hier vielleicht ein Beispiel. Das sind die Notizen mit schönen Zeichnungen. Das sind nicht meine Notizen, sondern auch die von meiner Frau. Bewundernswert. Großartig. Nun könnte man sagen, ja, das ist ja schon mal alles ganz schön, aber ich verstehe so vieles nicht. Es ist alles so unverständlich. Herzlich willkommen. Das geht uns allen so. Zu jeder Zeit. Martin Luther schreibt: Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt, doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drin. Ja, das ist schon mal ein guter Start und entspannt uns ein bisschen, wenn selbst Luther dies von sich sagt. Ganz kurz ein paar interessante Hinweise. Eine wortgetreue Übersetzung hilft einfach beim Verständnis. Es ist einfach meine Haltung. Ich bin immer noch in der Elberfelder Übersetzung. Es gibt andere gute wortgetreue Übersetzungen, Menge-Übersetzung, Schlachter, Zürcher. Es gibt auch noch weitere, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und wenn man dann ergänzend flüssigere, vielleicht umgangssprachlichere Übersetzungen, Übertragungen dazu nimmt, dann ist das auch eine Hilfe wie die Basisbibel, die Gute Nachricht, Hoffnung für alle, neue Genfer Übersetzung, die Message oder andere Übertragungen oder Übersetzungen. Dann kann man das ergänzend mit hinzunehmen. Der Textzusammenhang ist für das Verständnis immer von ganz entscheidender Bedeutung. Ich habe es beispielhaft am Anfang schon gesagt. 1. Timotheus 4, Vers 15. Was soll Timotheus üben? Zusammenhang vorlesen. Ja. Drittens, Bibel mit Fußnoten, Erklärungen, Randbemerkungen. Viele Bibeln heutzutage haben schöne Fußnoten, Randbemerkungen, besonders ich schätze die Fußnoten in meiner Übersetzung, die auf die genauere Bedeutung von gewissen Worten hinweisen. Konzentriere dich auf die zentrale Aussage eines Textes. Ich erinnere mich, als ich Anfang des Jahres mit meinem Bibelleseplan angefangen habe und in 1. Mose 4, Vers 14 auf die Stelle gestoßen bin, wo Kain von Gott, nachdem er seinen Bruder erschlagen hatte, aus dem Garten verbannt werden soll und Gott ihm ankündigt, du wirst durch die Gegend wandern und du darfst hier in diesem Garten nicht mehr sein. Und Kain voller Entsetzen darauf erwiderte, oh nein, dann können mich ja alle Leute, die dort sind, umbringen. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, was für Leute? Da gab es doch noch gar keine. Wo kommen die denn her? Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht, welche Leute er gemeint haben könnte. Aber der zentrale Punkt, welches ist die zentrale Aussage in diesem Text, ist: Sünde trennt von Gott. Punkt. Das ist die zentrale Aussage. Was ist der zentrale Punkt? Und schließlich, frag um Rat. Frag Älteste um Rat, Gemeindeleitung, Hauskreisleiter. Frag sie doch mal um Rat, wenn du einem Text begegnest und nicht weißt, was das bedeutet. Dazu sind Leiter da. Liebe Gemeindeleitung, da kommt was auf euch zu. Und schließlich müssen wir immer im Sinn haben, Gott verbirgt auch viele Dinge, die wir gerne wissen würden. Das Verborgene, 5. Mose 29, Vers 29, das Verborgene gehört dem Herrn, unserem Gott. Das Offenbarte gilt uns und unseren Kindern für immer, damit wir die Worte dieses Gesetzes tun. Es gibt Dinge, die du wissen möchtest und Gott sagt, nein, das ist meine Sache, nicht deine. Wichtig zum Schluss, beiß dich nicht fest. Bitte Gott um Verständnis. Verständnis braucht einfach seine Zeit. Entwickle eine gesunde Gelassenheit. Und lassen wir uns zum Schluss von Luther inspirieren im Zuge dieser Gelassenheit, der sagte, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Und wenn ich eine Stelle an der Bibel nicht verstehe, ziehe ich meinen Hut und gehe vorüber. Soweit vielleicht für heute. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.